Am Mikrofon ist Andrea Marti und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zur nächsten Sendung, in der es erneut um eine Berufungsgeschichte geht. Wie viele Wege zu Gott gibt es? So wurde Josef Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., einmal in einem Interview gefragt, als er noch Präfekt der römischen Glaubenskongregation war. Er hat dem Journalisten lächelnd geantwortet: Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und heute geht es genau wieder um einen solchen Weg und ich bin im Gespräch mit der Frau Mutter, Schwester Scholastica Oppliger vom Kloster St. Josef im Muttital. Und ich freue mich auf Ihre Geschichte. Herzlich willkommen bei Radio Gloria, Schwester Scholastica Oppliger.
Guten Tag, danke, herzlich auch.
Frau Mutter, Schwester Scholastica, hätten Sie sich als Mädchen vorstellen können, dass Sie irgendeines Tages im Kloster sind?
Nein. Nein. Also als Kind, ich meine, ich bin im Emmental aufgewachsen und ich bin evangelisch aufgewachsen und das war kein Thema. Also für mich war ganz klar, ich werde dann heiraten oder auf Afrika gehen und irgend in diese Richtung etwas machen und ich will Krankenschwester werden. Aber das Kloster, das gab es für mich nicht. Es gab bei uns im Dorf so Diakonissen, die haben die Gemeindepflege gemacht. Und ich habe immer gemeint, wenn man dann Krankenschwester sei, würde man dann auch so eine Haube tragen und so ein Kleid wie diese. Ich habe dann erst später erfahren, dass das Ordensschwestern sind.
Und heute sind Sie im Muttital, ganz eine andere Richtung als im Emmental. Und ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Sie ins Muttital gekommen sind. Und ich würde Ihnen einfach das Wort für Ihre Berufungsgeschichte übergeben, Frau Mutter, Schwester Scholastica.
Irgendwie hat es doch dann in der späteren Kindheit, also so mit 14 hat es dann angefangen, dass ich schon auch nach meinem Lebensweg etwas gesucht habe. Wir haben damals als Kinder zu Hause, es war Sommerferien, einen Film schauen dürfen, und zwar von Franziskus und der heiligen Clara, Bruder, Sonne, Schwester, Mond von Franco Zeffirelli. Und dieser Film hat mich eigentlich sehr beeindruckt und ich habe damals gedacht, ich will so leben wie Franziskus. Es ging aber dann irgendwie wieder weg, oder? Ich bin dann natürlich in meinem Alltag auch zu Hause, in der Schule gefordert gewesen und dann auch meine Gedanken um die Zukunftszeit, also meinen Beruf und so, wurde dann auch etwas klarer und ich ging dann auch in die Westschweiz, ging dann nach Bern im Diakonissenhaus mein erstes Praktikum machen, weil ich ja doch Krankenschwester werden wollte. Und dann weiß ich noch, ich war etwa 17, da habe ich mal in einem Buchladen ein Buch gekauft, Franziskus Arm unter den Armen. Und interessant, das war ja in der evangelischen Buchhandlung, wo ich das gekauft habe. Ich habe das gelesen und war wieder beeindruckt von diesem Franz von Assisi. Aber ich wusste, ich bin reformiert und so kann ich ja auch nicht leben. Ich habe dann nach dem Praktikum im Spital in Bern ein weiteres Praktikum in einem Pflegeheim gemacht und dann mit der Krankenschwestern-Vorschule angefangen, die in Bern ein Jahr dauerte. Und während dieser Schulzeit hatte ich eine Schulkameradin, die ist immer so an franziskanische Wochenende gegangen. Und wir haben in den Pausen oder über den Mittag haben wir oft zusammen geredet und sie hat mir dann einmal einen Flyer gegeben und mich eingeladen, doch auch mal zu kommen nach Duriken. Da war noch das Bildungshaus der Kapuziner und eben sie hat dann auch gesagt, es sei in etwa 3-4 Kapuziner und 2 jüngere Ordensschwestern, die das leiten. Und da würde man über das Leben von Franziskus reden und eben man würde auch ein bisschen über den Weg reden, die Zukunft. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich war in dieser Zeit auch in einer strengen Freikirche und für die Freikirchler war die katholische Kirche die größte Sekte. Also alles, was die katholische Kirche lehrte, ist sektenhaft, ist Hexerei, ist also gar nicht gut. Und ich hatte damals so in der Freikirche, auch in der Gebetsgruppe und wo überall ich aktiv war, habe ich immer gedacht und immer auch wieder gesagt, ja, das wäre mal etwas nach Italien, diesen Menschen, diesen streng katholischen oder in Spanien den streng katholischen wirklich den echten Glauben zu bringen und die Menschen zur Umkehr zu bewegen, also zum, ja, und von diesem Hexerei, was da getrieben wird in der katholischen Kirche, rauszubringen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja optimal, dann lerne ich ein bisschen die katholische Kirche kennen. Ich habe mich dann angemeldet an dieses Wochenende, an das erste, und diese Schulkameradin ist mitgekommen. Und da haben wir anhand von einem Stück Holz, wo man auch die Baumrinde, also die Lebensrinde oder die Jahrringe des Baumes gesehen haben, haben wir das Leben von Franziskus angeschaut und dann haben wir auch unser Leben angeschaut. Und dann habe ich natürlich in meiner Kleingruppe großartig gesagt, eben ich würde die Berufung spüren, nach Italien oder Spanien zu gehen und den Katholiken den wahren Glauben zu bringen. Dann hat ein junger Kapuziner mich angeschaut und hat gesagt, du hast einen anderen Weg. Er wusste, dass ich evangelisch war. Ich habe das nicht groß gepredigt in dieser Gruppe. Und auch der Priester-Kapuziner, der mit dabei war, hat auch gewusst, dass ich katholisch war. Wir haben am Sonntag dann auch in der Gruppe natürlich Eucharistie gefeiert. Und ich wusste, eigentlich darf ich ja nicht mitmachen. Aber irgendwie hat mich das innerlich so gedrängt, dass ich gesagt habe, also wenn wirklich Jesus in dieser Hostie, wie sie immer jetzt gesagt haben, die an diesem Wochenende darüber gesprochen haben, in der wirklich gegenwärtig ist, dann zeigt er sich mir und dann werde ich auch katholisch. Dann glaube ich, dass die katholische Kirche keine Sekte ist und dort auch keine Hexerei betrieben wird, sondern dann ist Christus auch Realität in dieser Kirche. Und dann werde ich katholisch und dann werde ich mein Leben Gott schenken. Wir haben dann Eucharistie gefeiert. Wir waren so im Kreis und der Priester ist dann zu jedem Teilnehmer gegangen und hat ihm die Kommunion ausgeteilt. Und ich habe dann so meine Hände wie eine Schale geöffnet und der Priester hat die Kommunion auf meine Hand gelegt. Und dann habe ich nur noch Licht gesehen. Licht, Licht, Licht. Und Licht, das auch mein Herz erfüllt hat. Ich hatte eine unsagbar große Freude. Und da wusste ich, da ist Jesus gegenwärtig. Hier erhalte ich Jesus. Und nach diesem Erlebnis war für mich klar, also ich möchte katholisch werden, weil ich habe dann auch während der Kommunion oder während dem Gebet nach der Kommunion habe ich einfach auch gespürt, ich habe Sehnsucht nach dieser Begegnung mit Jesus in der Eucharistie. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte auch wirklich mein Leben Gott schenken. Ich bin dann nach Hause, ich habe dann dem Kapuzinerpriester einen Brief geschrieben und er dann war sehr zurückhaltend mit einem Wechsel zur katholischen Kirche, hat dann mir auch gesagt, aber es würde ja noch die Diakonissen geben, wenn ich Gemeinschaftsleben möchte. Er wollte mich nicht davon abhalten, sondern er wollte, dass ich jetzt nicht Hals über Kopf alles entscheide, sondern er wollte wirklich, dass ich vertieft so einen Entscheid treffe zu einer Konversion oder zu einem Ordenseintritt. Ich habe dann länger, in der katholischen Kirche bin ich dann immer in die Messe, ging dann aber meistens nicht zur Kommunion, weil ich mich einfach da noch ein bisschen zurückhalten wollte, habe dann mit dem Pfarrer der Pfarrei Dreifaltigkeit mal gesprochen und er hat gesagt, wenn Sie so die Sehnsucht haben nach dieser heiligen Kommunion und der Begegnung von Christus, erlaube ich Ihnen, die Kommunion zu empfangen, weil Sie ja so oder so dann auch konvertieren möchten. Er hat mir dann auch alle Unterlagen gegeben, wo ich mich melden muss für den Konvertitenunterricht. Das war ein Schönstadtpater in Bern, der jedes Jahr wieder einen Kurs erteilte. Ich ging dann allerdings noch vor der Ausbildung ein halbes Jahr nach England. Und das war für mich dann eigentlich auch gut, weil ich war dann auch noch zum Teil Mitglied dieser Freikirche. Und ich konnte dann, bevor ich nach England ging, mich definitiv verabschieden von der Freikirche. Und ich habe dann auch gesagt, ich werde, wenn ich zurückkomme in die Schweiz, nicht mehr in die Freikirche zurückkommen. Ich werde dann mit der Konversion zur katholischen Kirche anfangen und dort aktiv werden. Ich hatte in England das Glück, ganz in meiner Nähe war ein Kloster mit Schwestern. Ich habe dann eine Schwester kennengelernt und ich war sehr oft dort und wir hatten viele Gespräche, immer wieder Begegnungen. Ich hatte auch eine katholische Pfarrei kennengelernt. Ich durfte auch dort oft in die heilige Messe und ein großes Geschenk war, es war ein Deutscher, gerade in England auch ein Diakon. Er war damals Diakon, wollte aber noch Englisch lernen, weil er in die Missionen wollte. Und er hat dann eigentlich mich auch ein bisschen begleitet. Wir haben oft über Glauben gesprochen und somit war ich eigentlich auch gut vorbereitet, als ich dann wieder in die Schweiz kam und dann die Ausbildung zur Krankenschwester begann, begann ich dann auch gleichzeitig mit dem Konversionsunterricht. Also ich hatte einmal in der Woche Unterricht und wir waren eine Gruppe von 11 Personen aus Bern und Umgebung. Es war sogar eine Jüdin dabei, die auch nicht getauft war. Die anderen waren aus evangelischer Richtung. Es war für mich eine sehr, sehr bereichernde Unterrichtszeit, weil auch ein großer Austausch war. Und ich denke, dass 11 Personen, die dann den Schritt in die katholische Kirche tun, ist nicht wenig. Und auch der Schönstadtpater hat es wunderbar gemacht. Also der hat es immer sehr gut vorbereitet, gute Unterlagen, sehr abwechslungsreich, auch oft mit Diabilder damals noch, hatte man noch, also es war eigentlich sehr spannend. Nach einem halben Jahr hatte ich dann auch die Erstbeichte und die offizielle Erstkommunion. Und ein halbes Jahr später durfte ich dann auch die heilige Firmung empfangen. Ich hatte damals schon ein bisschen Kontakt, weil eine junge Schwester von Kloster Baldeck war damals an diesen Jugendwochenenden und so hatte ich auch Beziehungen bekommen zu Baldeck. Und ich war auch dort mal an einem Interessentinnenwochenende und habe dann dort auch eine Schwester kennengelernt, die dieses Wochenende begleitet hat und wir sind auch im Kontakt geblieben. Sie hatten damals immer im Sommer Kardinal Andreas Maria Descur, das ist ein Freund von Papst Johannes Paul, in den Ferien, der ertrug die Hitze in Rom nicht und kam dann einfach so 2 Monate, Juli, August, vielleicht bis Mitte September zu uns mit einem Priester, seinem Begleiter, mit Don Stefano. Und diese Schwester hat mir dann vorgeschlagen, sie könnte Kardinal Descur fragen, ob er mich firmen wolle. Und der war dann sehr einverstanden. Und dann bin ich dann einmal ein Wochenende nach Baldeck gegangen und diese Schwester war dann auch meine Firmpatin und ich wurde dann gefirmt. Und ich hatte dann eigentlich bis zu seinem Tod hatte ich mit Kardinal Andreas Maria Descur auch Kontakt. Ich durfte ihn auch in seiner Wohnung im Vatikanstaat auch besuchen. Er hat mir auch Briefe geschrieben, die für mich ein kostbares Gut sind, noch heute. Und für mich war das immer ein großes Geschenk. Also dieser Kontakt, diese Beziehung, diese Freundschaft mit diesem Kardinal. Nach der Firmung war dann auch bald einmal meine Ausbildung zu Ende und ich ging dann ein Jahr ins Wallis arbeiten und kam dann auch wieder zurück nach Bern, war dann auch aktiv in der Pfarrei. Ich wollte mich auch verwurzeln in der Pfarrei. Ich habe dann auch oft auf dem Beruf gearbeitet und eben auch meine Freizeit eigentlich sehr in der Pfarrei verbracht. Also wann immer möglich ging ich in die Heilige Messe. Ich war in einer Gebetsgruppe. Ich war jeden Monat hatten wir Jugendgottesdienst am Abend. Also Rorate-Gottesdienst, also ich war eigentlich sehr Lektorin, ich hatte den Kommunionhelferkurs gemacht, also ich war sehr aktiv und das hat mir auch große Freude gemacht. Ich habe viele liebe Menschen auch kennengelernt und habe dann auch wirklich Freude gehabt an diesem Pfarreileben, am Kennenlernen des Glaubens, am Kennenlernen auch des Pfarreilebens. Das war für mich ein großer Segen. In dieser Zeit habe ich dann auch einen gläubigen Arzt kennengelernt und der Gedanke von Kloster verging auch ein bisschen, es ging so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ich habe irgendwie trotzdem im Herzen immer gespürt, etwas macht mich unruhig, also etwas gibt mir nicht den wirklichen Frieden. Ich habe dann immer wieder gesucht und die Beziehung zu Baldeck ist ja nicht abgebrochen gewesen und ich habe dann auch ein Wochenende verbracht und bis ich dann zum Entscheid gekommen bin im August 1996, dass ich doch jetzt eintreten möchte und es versuchen möchte, ob das wirklich meine Berufung ist. Ich habe dann auch meine Freundschaft aufgegeben und wir haben uns auch getrennt. Das war auch gut so. Und wir sind auch im Frieden auseinander. Es war für ihn natürlich sehr schmerzvoll, weil ich denke, eine gute, gläubige Frau zu finden, die das teilt, ist nicht immer sehr einfach. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich werde für ihn beten, Gott wird sorgen. Ich bin dann 1997 eingetreten als Kandidatin bei den Baldecker Schwestern, bin 1998 eingekleidet worden bei den Baldecker Schwestern, habe dann auch das zweijährige Noviziat gemacht. Ich habe sehr viel Schönes erlebt, ganz, also für mich war das sehr eine wichtige Zeit. Auch der Unterricht hat mir sehr, sehr tief beeindruckt, weil ich habe wirklich ganz viel auch von franziskanischer Spiritualität, von biblischer Spiritualität mitbekommen, die Bedeutung der Psalmen, also die Auslegung der Psalmen. Ich habe es wirklich ein vertieftes, gutes Noviziat erlebt. Allerdings habe ich schon während dem Noviziat gespürt, irgendetwas fehlt mir noch. Also das Kontemplative, also mehr das Gebet, oder weil doch die Gemeinschaft von Baldeck sehr auf die Tätigkeit, auf den sozialen Einsatz ausgerichtet ist und weniger Gebetszeiten haben, hat mir das ein bisschen gefehlt. Ich habe dann aber 2000 die erste Profess gemacht. Ich bin dann zuerst einige Monate nach Hertenstein gekommen zur Aushilfe, bin dann zurückgekommen ins Pflegeheim im Mutterhaus und habe die betagten Mitschwestern gepflegt, das mir auch sehr Freude gemacht hat. Aber dieses Suchen nach mehr Gebetszeit, nach mehr Stille hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Und mein damaliger geistlicher Begleiter hat mir auch gesagt, dann musst du tiefer suchen. Interessant war auch dann in dieser Zeit, hatten wir dann mal eine franziskanische Weiterbildung für die Klöster in Mattli bei Morschach im Bildungshaus. Und da waren wirklich die verschiedensten Ordensleute, so Kapuzinerinnen, verschiedene Ingenbohler, Mensinger, Kapuziner, Franziskaner, alles Mögliche war da. Unter anderem waren auch Schwestern aus dem Muttertal da. Also die Minoritinnen und ich hatte Kontakt, also ich bin im Gespräch gewesen mit einer Schwester, weil wir waren im gleichen Atelier zum Thema der heiligen Clara und ihre Lebensform. Und dann habe ich ihr eben dieser Schwester gesagt, ich würde etwas mehr nach Stille suchen und nach Kontemplation. Dann hat sie gesagt, ja, komm doch einmal zu uns. Und dann bin ich dann im Herbst, das war so im Sommer, und dann bin ich im Herbst, als ich meine Ferien hatte, war ich von Bar aus einmal einen Tag gegangen. Und dann habe ich gespürt, als ich dort in der Gemeinschaft war, das ist der Ort, das ist der Platz. Ich bin dann zurückgekommen nach Baldeck und ich habe dann auch mit der Generaloberin verschiedene Gespräche gehabt. Und sie hat mir vorgeschlagen, dann noch im Februar, also es war dann im Februar 2004, doch die kontemplativen Exerzitien mit dem Karmelit, der kommen wird, zu machen und vielleicht auch noch mit ihm zu sprechen. Und ich hatte dann während diesen Exerzitien zwei sehr tiefe Gespräche mit diesem Karmelit und er hat dann auch in dieser Woche, also in diesen Gesprächen auch gespürt, dass ich einen kontemplativen oder eine kontemplative Berufung habe. Ich habe dann nach den Exerzitien nochmal mit der Generaloberin gesprochen und dann hat sie, als ich ihr gesagt habe, ich müsse den kontemplativen Weg gehen, hat sie gesagt, gut, dann würde sie mir die Zeit schenken, um zu suchen. Ich habe dann mit der Frau Mutter hier im Muttertal Kontakt aufgenommen. Hin und her haben wir dann geschrieben und ich habe dann im Juni 2004 zwei Wochen geschnuppert und sofort gespürt, hier gehöre ich hin. Ich bin dann im August 2004 übergetreten, habe dann 2005 die erste Profess abgelegt und 2007 dann die ewige Profess. Und ich habe hier wirklich das gefunden, was mein Herz immer gesucht hat, also das kontemplative Leben, die Stille, die Zurückgezogenheit, auch eine nicht allzu große Gemeinschaft. Und ich bin sehr, sehr glücklich hier. Ich habe nach wie vor ganz, ganz wertvolle Beziehungen und Kontakte zu Baldeck. Also das war nicht irgendwie, weil es mir nicht gefallen hat. Es hat mir gefallen in Baldeck, aber irgendwo war ja noch etwas da, was mir fehlte. Und dieses konnte ich dann hier in Muttertal erkennen und das bekam ich dann auch. Also ich schätze es sehr, dass das Leben eben zwischen Gebet und Arbeit, zwischen Stillschweigen und auch Gesprächszeit, also zum Beispiel am Mittag haben jetzt, heute ist auch Stillschweigen beim Mittagessen, beim Frühstück sowieso. Wir haben auch regelmäßige Einkehrtage, wir haben viel Anbetung. Wir beten auch all die Gebete, also die kleinen Horen, Ter, sechs Non, also all das, was ein kontemplatives Leben eigentlich beinhaltet, leben wir hier. Und das ist das, was mich glücklich macht.
Sehr schön. Herzlichen Dank für Ihre Berufungsgeschichte, Frau Mutter, Schwester Scholastica. Ich würde gerne jetzt einfach einige Takte Musik einspielen, damit wir uns Gedanken machen können, was Sie jetzt mit uns geteilt haben.
Christus erleuchte dich hell und klar, wie ein Stern in den Himmel bist du hier. Jesus Christus erleuchte dich hell und klar, wie ein Stern in den Himmel bist du hier. Einer Adelsfamilie entstammtest du und Verehrer, die hattest du gar viel. Doch nur Jesus, dem neigtest das Herz du zu, der allein deiner strebenswertes Ziel. Doch nur Jesus, dem neigtest das Herz du zu, der allein deiner strebenswertes Ziel. In Assisi, da trafest du den heiligen Vater. Franz, dessen Schwester und Pflanze du wohl bist. Gott dem Vater gab ihr euer Leben ganz, der die Fülle des Lebens in euch gießt. Gott dem Vater gab ihr euer Leben ganz, der die Fülle des Lebens in euch gießt. Wie Franziskus verließest du die Welt ganz kühn, um in Armut dem Armen nachzugehen. Dein Gebet ließ die Rosen im Schnee erblühen, deine Liebe bleibt ewiglich bestehen. Dein Gebet ließ die Rosen im Schnee erblühen, deine Liebe bleibt ewiglich bestehen. Mit den Schwestern und Armen teiltest du das Brot, gabst dein Leben, dein Feuer für sie hin. Gebet in der Liebe bis in den Tod, wandest du deines Daseins tiefen Sinn. Im Gebet in der Liebe bis in den Tod, wandest du deines Daseins tiefen Sinn. Viele Jahre verbrachtest du im Bette krank, doch geduldig bejahest du dein Leid. Dem Dreieinen gebührt all dein Lob und Dank, dem als Jungfrau und Tochter du geweiht. Dem Dreieinen gebührt all dein Lob und Dank, dem als Jungfrau und Tochter du geweiht.
Wir sind zurück in der Sendung mit Frau Mutter, Schwester Scholastica Oppliger vom St. Josefskloster im Muttital. Sie hat uns ihre Berufungsgeschichte geschildert, was sehr bewegend war oder ist. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen und Gedanken von Ihnen, Frau Mutter, Schwester Scholastica. Nach einem langen Weg haben Sie dann Ihren Platz im Muttital gefunden. Wie waren die Reaktionen von Ihrer Familie, von Ihrem Umfeld? Sie kommen aus dem evangelischen Umfeld und von einer anderen Region, vom Emmental.
Also es ist natürlich schon so, das war natürlich für viele sehr schwierig. Also sie konnten das nicht nachvollziehen, dass jetzt da jemand, der doch so aktiv auch in der evangelischen oder sogar Freikirche war, plötzlich zum katholischen Glauben konvertierte und dann noch Ordensleben und dann noch kontemplatives Leben, also noch hinter Mauern. Das war natürlich schon lange, lange habe ich da auch Schwierigkeiten gehabt mit Angehörigen, mit Freunden. Wobei ich jetzt merke, dass die Leute spüren, dass ich glücklich bin. Und was wollen meine Mitmenschen oder meine Freunde oder meine Familie? Sie wollen ja, dass ich glücklich bin. Oder? Und ich glaube, jetzt ist es kein Thema mehr, mein Leben jetzt. Es ist höchstens das Teilen der Freude, das Teilen auch manchmal die Schwierigkeiten, ich meine auch, wenn ich mit meiner besten Freundin, die evangelisch ist, das teile, auch sie hat ihre Sorgen und wir teilen das und wir teilen aber auch die Freuden. Und schlussendlich ist eigentlich auch nichts, was uns trennt, sondern vielmehr der Glaube an den dreifaltigen Gott, der uns verbindet. Was dann bei uns als Katholiken dazu kommt mit den ganzen Heiligen, den Sakramenten und all das, ist, glaube ich, nicht so relevant oder so maßgebend jetzt in der Beziehung mit anderen Christen. Also das merke ich auch bei den evangelischen Freunden oder Familie, das ist jetzt nicht mehr so Thema, sondern wenn es darum geht, da geht es um den Glauben an Jesus Christus, an unsere Mission, den Glauben auch zu verkünden oder den Glauben auch in der Verborgenheit zu verkünden, wie wir es tun. Und alles andere ist nicht, wirklich nicht maßgebend. Und das ist eigentlich auch das, was heute kein Problem mehr macht in Beziehungen. Ich spreche auch offen über alles, was wir im katholischen Glauben leben, aber es ist nicht mehr das, was früher die Ängste waren und mich eben, also was sie mir auch immer gesagt hat, das macht doch unglücklich und jetzt bist du da auf dem falschen Weg und sie merken, ich bin mit dem allem eben eigentlich, also nicht eigentlich, sondern wirklich glücklich.
Ja, und heute heißen Sie Schwester Scholastica. Wie sind Sie zu diesem Namen gekommen?
Also als ich in Baldeck eingetreten bin, also mein Taufname ist Christine, und dann kurz vor der Einkleidung stand, sagte mir die damalige Generaloberin, ja, du musst dann den Namen wechseln, weil es gibt ja eine Schwester Christine, eine Schwester Marie-Christine, eine Schwester Christian, es gibt das in allen Formen, das gibt sonst zu viele Verwechslungen. Ich hatte damals einen Benediktiner als geistlichen Begleiter und so auch ein bisschen die Geschichte des heiligen Benedikts kennengelernt. Und seine Zwillingsschwester ist ja die heilige Scholastica, die wir ja am 10. Februar feiern. Ich habe dann auch ein bisschen über diese heilige Scholastica gelesen und ich habe auch gewusst, in Baldeck ist dieser Name frei und habe dann diesen Namen gewählt. Auch die Bedeutung des Namens finde ich wunderbar, weil übersetzt heißt das die Schülerin Gottes. Und ich bin ja jetzt eigentlich auf dem Weg mit Gott in der Nachfolge Christi, bin ich ja immer Schülerin und möchte immer mehr lernen, wie kann ich den Glauben leben, wie kann ich den Nachfolge Christi konkret leben. Also ich bin immer ja in der Schule Gottes. Und darum hat das eigentlich auch für mich eine doppelte oder sogar dreifache Bedeutung. Und dann noch, es gibt ja die Geschichte der heiligen Scholastica. Sie hat sich mit dem heiligen Benedikt getroffen. Es war einmal im Jahr und haben sie geistlichen Austausch gehabt. Und dann war eigentlich Abend geworden. Sie hätten sich wieder trennen sollen. Schwester Scholastica hätte in ihr Kloster gehen sollen, auch der heilige Benedikt. Und die heilige Scholastica hat dann ihren Bruder gebetet, nein, bleib doch noch ein bisschen, ich möchte doch noch ein bisschen mit dir plaudern und geh doch jetzt nicht. Und der Bruder war der regeltreu und sagte, Schwester, das geht nicht, du musst jetzt gehen. Und dann hat sie ja so gebetet, dass es einen Sturm gab. So konnten sie sich ja nicht trennen. Und das war für mich eigentlich noch ein. Und sie haben dann die ganze Nacht gesprochen, miteinander heilige Gespräche gehabt. Und am anderen Tag, als sie dann sich getrennt haben, war dann auch kurz ein paar Tage darauf, hat der heilige Benedikt die heilige Scholastica als Taube wiedergesehen. Die heilige Scholastica hat gespürt, dass sie sterben möchte, also wird, dass der liebe Gott sie heimholen wird. Und darum wollte sie eigentlich noch intensiv mit ihrem Bruder sprechen. Und es gibt so eine Aussage, und das möchte ich Ihnen eigentlich, das berührt mich immer wieder und da schmunzle ich auch immer wieder, dass eigentlich die Liebe der heiligen Scholastica stärker war als der Wille ihres Bruders Benedikt, weil eben ihr Gebet, ihre Sehnsucht war auch größer als die Vernunft ihres Bruders und ihr Gebet wurde eben von Gott erhört. Das finde ich so schön. Eben, also die heilige Scholastica hat eine starke Liebe gehabt und konnte mit dieser Liebe auch ihren Bruder überzeugen. Ihr Gebet war sehr macht- und kraftvoll. Das ist das, was mich auch so ein bisschen immer wieder beeindruckt oder auch anspornt, auf meinem Weg jetzt in der Nachfolge Jesu und auch als Schwester Scholastica.
Frau Mutter, Schwester Scholastica, was fasziniert Sie jetzt an der franziskanischen und Clara-Spiritualität?
Damals, als ich diesen Film gesehen habe, diese Einfachheit, diese Radikalität, die Franziskus und auch die heilige Clara gelebt haben, also das hat mich immer sehr beeindruckt. Und auch das so das Unkomplizierte, Einfach auch das so, das Menschliche, man geht auf den Menschen zu. Franziskus ist auf die Menschen zugegangen. Das hat mich sehr immer beeindruckt. Ich denke, so zum Gegensatz zu den Benediktinern, so das vornehme Ora et Labora, oder so das Wohlehrwürdige, bin ich vom Mensch her schon der Spontane, also und Unkomplizierte und halt mal zusammensitzen und die Menschen auch oder die Nähe der Menschen auch spüren. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Und eben auch das einfache Leben, also so. Ja, wie Franziskus das gelebt hat, hat mich auch hier in Muttertal sehr beeindruckt, wie einfach wir leben. Also eben ich denke, wir haben einfache Mahlzeiten, wir haben unsere Kleider sind einfach, also wir tragen meistens unsere Ordenskleider sind nachgetragen und irgendwelche Pullovers drunter. Ich glaube, das ist uns schon wichtig, also möglichst auch wenig Eigentum zu haben. Das ist je mehr, je frei, also je weniger das man hat, je einfacher man lebt, desto freier wird man auch. Und das ist das, was mich eigentlich auch sehr fasziniert.
Jetzt leben Sie auch mit den Gelübden, die Sie abgelegt haben: Ehelosigkeit, Besitzlosigkeit und Gehorsam. Wie war die Umstellung vom normalen, quasi in Anführungsschlusszeichen, Leben jetzt zum kontemplativen Leben?
Also für mich war das natürlich schon eine Umstellung, auch der Verzicht auf Eigentum, nicht mehr einfach alles selber entscheiden können, wie ich es gern würde, oder einfach auch nicht mehr so die Freiheit zu haben, das oder jenes zu unternehmen, wie ich es gern möchte. Aber ich habe dadurch auch erlebt, wie groß die innere Freiheit wird. Eine Freiheit, die man eben nicht durch Materielles oder anderes erwerben kann. Eine Freiheit, die wirklich frei macht und die auch glücklich macht, die auch Sinn macht, die ein Ziel hat. Also die Freiheit in Gott. Von dem her denke ich, habe ich mich ja jetzt auch in diesen über 16 Jahren gut eingelebt. Hier in Muttertal auch mit dem kontemplativen Leben. Ich fühle mich nicht eingeengt. Ich fühle auch nicht, dass ich an mir an etwas mangle, also, oder dass mir etwas fehlt, sondern ich kann sagen, wie vielleicht auch die heilige Teresa oder auch der heilige Franziskus hat es oft gesagt, Gott allein genügt. Also im Prinzip brauche ich nichts anderes als wirklich Gott. Es ist mir natürlich geschenkt, eine Gemeinschaft, die mit mir durch den Alltag geht. Es ist mir auch geschenkt, Menschen auf dem Weg, die mich unterstützen, die mich begleiten. Das ist ein, ich sage jetzt mal, ein großes Geschenk, das mir zugetan wurde von Gott auf meinem Weg. Und das ist natürlich ein wunderbares Geschenk.
Ja, und jetzt sind Sie Frau Mutter, also die Oberin vom St. Josefskloster in Muttertal, und Sie sind zudem auch Präsidentin von FOCUS, der Vereinigung der kontemplativen Orden in der Schweiz.
Also als Oberin, ich denke immer, Oberin sein oder Verantwortliche für die Gemeinschaft ist ein Amt des Dienens. Ich bin da für die Mitschwestern, ich bin da auch, dass die Mitschwestern alles haben, was sie brauchen. Ich bin da für auch die Klöster jetzt als Fokuspräsidentin, wenn sie Unterstützung brauchen, wenn sie Hilfe brauchen. Ich bin aber, ich organisiere auch die Tagungen. Ich glaube, all diese Aufgaben sind für mich ein Dienst, den ich eigentlich auch in der Hilfe und im Namen Gottes tue für die Kirche und eben für die Gemeinschaften. Zum Beispiel hier in der Gemeinschaft heißt es für mich auch, dass ich den Abwaschlappen in die Hände nehme oder auch mal den Putzlappen, und jetzt kommen dann die Großreinigungen wieder, und das sind für mich immer ganz schöne Tage, wenn da die ganze Gemeinschaft hilft, mit auch zum Teil freiwilligen Menschen, unser Haus wieder von oben bis unten sauber zu machen. Es ist dann auch eine Freude, an Ostern zu sagen, wir haben es jetzt auch geschafft, wir haben auch da wieder eben einen gemeinsamen Dienst erfüllt. Und da packe ich sehr gerne an. Also das heißt, ich bin wirklich auch bereit, kleine Dienste zu tun oder auch Tischdienen zum Beispiel, dass ich den Tischservice mache, also auftische den Schwestern, weil ich denke, ich bin die Jüngste in meiner Gemeinschaft und dann ist es auch wichtig, dass ich als Jüngste, was ich irgendwie nebst meinem Amt tun kann, für die Schwestern auch tue. Und das mache ich mit Freude.
Wie sieht das aus? Wie gestaltet ihr Freizeit, Ferien?
Wir haben ja ab und zu mal einen freien Tag. Das heißt, wir kommen auf die Heilige Messe und dann am Abend um 17 Uhr in den Rosenkranz und in die Vesper. Den Rest dürfen wir selber beten. Wir dürfen auch entweder Mittagessen oder Nachtessen auslassen und uns auch vielleicht mal ein Picknickbrot machen oder im Garten essen. Ja, ganz wie wir wollen, oder schöpfen gehen und dann alleine essen. Das ist dann am freien Tag auch da. Also da können wir auch mal spazieren gehen, einen längeren Spaziergang machen. Wir können im Garten sein, wir können für uns etwas mal machen. Wir können auch mal im Garten sitzen und lesen oder wir private Briefe schreiben oder auch mal Besuch haben. Wenn jetzt natürlich durch die Corona-Zeit, das ist nicht gerade möglich. Wir gehen ja auch 2 Wochen in die Ferien, immer in ein anderes Kloster, damit wir auch ein bisschen die Strukturen haben, das heißt auch Chorgebet je nachdem teilnehmen können oder vor allem auch an der Heiligen Messe. Für mich ist es dann auch ein Moment, wo ich mich ausruhe, also viel auch ein bisschen länger schlafe oder da sind wir dann auch frei, mal eine Wanderung zu machen. Also wir dürfen wandern. Ich bin ja meistens in Fribourg in den Ferien, dann gehe ich auch einmal in die Stadt, um zu schauen, was es gibt, ohne dass ich jetzt kaufen muss. Also da kann ich gut in die Stadt gehen und nichts kaufen, aber einfach schauen. Oder dass ich dann eben auch Fribourg-Umgebung, wo ich noch Ordensleute kenne, da diese mal besuche oder sicher auch mal meine Angehörigen treffe. Oder meine beste Freundin, mit der ich auch die Ausbildung gemacht habe, die kommt dann auch immer mal einen Tag nach Fribourg und wir gehen vielleicht ein bisschen außerhalb Fribourg wandern und picknicken oder so. Also das ist dann wirklich Erholungszeit.
Frau Mutter, Schwester Scholastica, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ich denke, Ordensleben ist nicht altmodisch und nicht, ich sage jetzt mal, heute nicht mehr lebbar, sondern ich wünsche mir, dass die Menschen, die eine innere Berufung haben, auch den Mut haben, Schritte zu wagen, es auszuprobieren, weil wenn man es nicht ausprobiert hat, wenn man nicht irgendeiner Sehnsucht mal nachgegangen ist, dann kann man auch nicht wissen, ob es wirklich eine Berufung ist. Und ich bin dankbar, ich meine, Sie haben jetzt auch auf meinem Weg gesehen, es war nicht die erste Gemeinschaft, sondern es ging noch weiter, also bis ich dann wirklich meinen Platz gefunden habe. Und eben, ich sage immer wieder, auch jungen Menschen, gebt nicht einfach sofort auf, also wenn es der erste Ort nicht war. Gott hilft auf dem Weg, er sucht mit den Menschen den Weg, bis man ihn gefunden hat. Und Ordensleben macht glücklich. Also es ist jeder Weg kostbar und wertvoll. Und ich denke, jede Berufung, jeder Weg ist ja auch eine Berufung. Lebt man zölibatär oder lebt man alleine, ehelos in der Welt oder ist man verheiratet? Jede Berufung ist kostbar. Ich sage immer, wir dürfen diese Berufung auch ernst nehmen und diese Berufung auch leben. Und ich hoffe, dass einfach viele junge Menschen, wo ich auch manchmal merke, die suchen, 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 aber haben den Mut, nicht einmal in irgendeine Richtung einen Schritt zu wagen, dass die Menschen auch den Mut haben und sagen, ich probiere es aus, egal wie es rauskommt, ob es ist oder nicht mein Weg ist, aber dann weiß ich, ob ich eine Berufung habe oder nicht. Und ich wünsche, dass diese Menschen auch Mut haben, dieser Sehnsucht nachzugehen.
Herzlichen Dank, Frau Mutter, Schwester Scholastica aus dem Muttital. Und ich wünsche Ihnen persönlich und der ganzen Gemeinschaft einfach reicher Gottessegen und mögen Sie auch Berufungen in dem Sinne erfahren dürfen und der heilige Josef wie auch die heilige Clara treue Fürsprecher im Himmel bei unserem Herrn für eure Anliegen sein. Herzlichen Dank.
Gern geschehen, danke auch und Gottes Segen.
Herzlichen Dank. Das war das Berufungsinterview mit Schwester Scholastica Oppliger vom St. Josefskloster im Muttital. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch in Ihrem Herzen berührt wurden von dieser bewegenden Geschichte und kann fast sagen, die Geschichte von der Bekehrung vom Saulus zum Paulus. Und ja, so verabschiede ich mich, die Andrea Marti, von Ihnen allen und ich wünsche Ihnen reicher Gottessegen. Bleiben Sie gesund und führt Sie Gott. Auf Wiederhören und bis zu der nächsten Sendung. Ich freue mich und verabschiede mich so von Ihnen allen.